Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Amen. Amen. Hört als Predigtext für diesen Sonntag Verse aus dem 1. Petrusbrief, dem 3. Kapitel. Der Apostel Petrus schreibt: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechtigkeit, auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in eurem Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Herr, wir bitten dich, segne dies dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Glaubensgeschwister, der Apostel Petrus reiht hier in seinem ersten Brief ungefähr 20 Aufforderungen aneinander. Ja, wir sollen barmherzig sein, brüderlich, mitleidig, Böses nicht mit Bösem vergelten, geduldig sollen wir sein, dem Guten nacheifern, ein gutes Gewissen haben. Ja, nur einige Beispiele. Wie gesagt, insgesamt 20 solche Aufforderungen finden sich in diesen paar Versen. Und da könnte man schnell denken, ja, wie soll ich das alles schaffen? Das wird mir zu viel, das schaffe ich doch niemals. Vielleicht kann es helfen, wenn man all diese Aufforderungen des Apostel Petrus etwas ordnet. Und das wollen wir heute tun in dieser Predigt. Es fällt auf, dass inmitten all dieser Aufforderungen eine herausragt, die gewissermaßen ja das ganze Zentrum darstellt, von dem her dann all die anderen Aufforderungen ja ihren richtigen Platz bekommen. Im Zentrum oder ins Zentrum wollen wir heute stellen die Aufforderung, wo Petrus schreibt: Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Wenn etwas heilig ist, dann ist es besonders, dann ist es nicht profan, nicht alltäglich. Ja, Christus ist heilig, er ist vollkommen anders als alles, was wir sonst kennen. Er ist der lebendige Gott, der Sündlose, der Allmächtige. Und Christus im Herzen zu heiligen, heißt nichts anderes, als dass ja in unserem Herzen ein Heiligtum, eine Kirche für Jesus stehen soll. Und wenn da in unserem Herzen eine Kirche für Jesus ist, dann sollen wir in dieser eben Jesus Christus regelmäßig heiligen, wie Petrus das formuliert. Das heißt, dass wir seinen Namen groß machen, ihn anbeten, ihn ehren. Und wenn wir das tun, dann bekommen die anderen Aufforderungen, die Petrus hier schreibt, ihren richtigen Platz. Und werden dann plötzlich nicht mehr so unerfüllbar und unerreichbar, wie das vielleicht von vornherein scheint. Es fällt auf, dass all diese Aufforderungen des Petrus sich in zwei Gruppen einteilen lassen. Und alles beginnt mit der Kirche im Herzen. Und deshalb wollen wir heute festhalten, die Kirche im Herzen, die verändert unser Leben und sie verändert auch unser Reden. Bevor wir uns aber anschauen, wie die Kirche im Herzen für Jesus unser Leben und unser Reden verändert, müssen wir uns klar machen, wer diese Kirche im Herzen errichtet hat. Das sind auf keinen Fall wir selbst. Gleich im nächsten Vers redet Petrus von der Hoffnung, die in euch ist. Wir sollen jederzeit bereit sein, Auskunft über diese Hoffnung zu geben. Gemeint ist natürlich unsere Hoffnung auf Christus, unseren Retter. Das Wort Hoffnung wird aber im Neuen Testament in einer ganz anderen Bedeutung verwendet, als wir sie gewöhnlich verwenden. Wir sagen, hoffentlich scheint morgen die Sonne, wenn wir uns etwas vorgenommen haben. Oder hoffentlich kriege ich den Bus noch, wenn nur noch 3 Minuten Zeit sind. Und wir ja nicht ganz sicher sind, ob wir den Bus noch kriegen. Wir hoffen darauf, wissen es aber nicht genau. Im Neuen Testament, wenn davon Hoffnung die Rede ist, dann ist damit eine feste Gewissheit gemeint. Nichts Ungewisses. Nämlich die herrliche Gewissheit, dass unsere Schuld vergeben ist. Dass Gott uns durch Christus wohlgesonnen ist und dass wir ganz sicher wissen dürfen, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Und dieses Wissen, diese Gewissheit, diese Hoffnung, die ist in der Tat lebensverändert. Wir dürfen wissen, wir dürfen es glauben, Jesus lebt, er ist an meiner Seite, nichts kann mir schaden. Es soll mir nichts geschehen, was er nicht will. Ja, und diese Hoffnung, diese Gewissheit, die haben wir uns nicht selbst angeeignet, die haben uns auch nicht selbst ausgedacht, selbst eingeredet, sondern die finden wir in Gottes Wort. Und damit ist auch schon die Frage beantwortet, wer die Kirche im Herzen in uns da aufgerichtet hat. Das waren eben nicht wir selbst, sondern Gott, der Heilige Geist, der uns den Glauben geschenkt hat an Christus, unseren Retter, der das Wunder bewirkt hat, dass wir glauben können, was da geschrieben steht, so unglaublich es manchmal sein mag. Ja, von uns selbst aus könnten wir kein einziges Wort der Bibel glauben. Schon das ist ein Wunder des Heiligen Geistes, dass wir es glauben können. Ja, und das macht klar, die Kirche im Herzen für Christus, die da sein soll, die haben wir nicht selber gebaut. Das war der Heilige Geist, der den Glauben in uns angefangen hat. Und der auch versprochen hat, diesen Glauben zu erhalten. Ja, und nun schreibt Petrus, dass wir in unserem Herzen Christus heiligen sollen. Das heißt, wir sollen diese Kirche, die der Heilige Geist in unserem Herzen aufgerichtet hat, die sollen wir auch regelmäßig nutzen, dass wir eben angefangen in unserem Herzen für uns selbst Jesus die Ehre geben, ihm die Ehre geben, die ihm zusteht, als den, der sein eigenes Leben für uns hergegeben hat, der unsere Sünde weggenommen hat, der unser allmächtiger Gott ist und der Retter unserer Seele und unseres Leibes. Und wenn wir aber die Kirche in unserem Herzen regelmäßig nutzen, wenn wir dort schon Jesus groß machen, ihn ehren, ihn anbeten, dann wird sich das auch nach außen hin zeigen. Und das wird dann unser ganzes Leben verändern. Und dann bekommen diese ganzen Aufforderungen, die Petrus hier aneinander reiht, ja, die bekommen nun eine ganz andere Gewichtung und sie sind plötzlich nicht mehr so völlig unerreichbar. Wir hatten gesagt, die Kirche im Herzen, die verändert zunächst unser ganzes Leben. Petrus beginnt mit den Worten, seid gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Über jedes einzelne dieser Aufforderungen könnte man eine ganze eigene Predigt schreiben. Wir können jetzt immer nur einen kurzen Blick auf diese einzelnen Aufforderungen werfen. Petrus schreibt die erste Aufforderung, seid gleichgesinnt. Ja, wir als Christen, wir sollen Gleichgesinnte sein, eben weil wir das gleiche Wort hören, das gleiche Wort haben, an den gleichen Gott glauben, sollen wir gleichgesinnt sein, weil eben dieser gemeinsame Glaube an Christus, unseren großen Gott, uns verbindet. Gleichgesinnt heißt nicht gleichgeschaltet. In vielen anderen Fragen des Lebens, vielleicht auch in politischen oder in anderen sonstigen Fragen, da mögen wir unterschiedlicher Meinung sein. Wir mögen unterschiedlicher Meinung sein, wer die EM gewinnt. Und es mag sonst auch viele Fragen geben, die wir als Christen unterschiedlich beantworten. Aber in Fragen des Glaubens, da kann es unter wahren Christen keine 2 verschiedenen Meinungen geben. Weil eben das, was wir glauben sollen, niedergeschrieben ist, weil Gott eindeutig gesagt hat, was wir zu glauben haben und was wir glauben dürfen. Seid mitleidig, sagt Petrus dann als nächstes. Ja, wir sollen mitleiden. wenn jemand in unserer Mitte, in unserer Familie, Gemeinde leidet an einer Krankheit, an einer Sorge, an einer Not. Doch so leicht das gesagt ist, dieses Mitleiden, so schwer ist es tatsächlich. Man kann ja nicht die gleiche Krankheit auf sich nehmen, die der andere hat, oder die gleiche Sorgen haben. Man kann nur mit ihm mitleiden, indem man an der Seite steht, für ihn betet. Und vor allem, wir dürfen als Christen eben nicht nur daneben sitzen, sondern wir dürfen auch Trostworte sagen. Dem, der leidet, mit dem trösten, was uns selber tröstet. Wer in seinem Herzen eine Kirche für Jesus hat, der für unsere Sünden gelitten hat, der wird auch bereit sein, für den anderen mitzuleiden. Als nächstes sagt Petrus, seid brüderlich. Ja, hier geht's um die Liebe unter den Glaubensgeschwistern. Man kann sich ja und die Kirche als eine Familie vorstellen. Wir alle haben einen gemeinsamen Vater. Der hat uns aber nun auch Glaubensgeschwister an die Seite gestellt, für die wir da sein sollen. Er, der Vater, kümmert sich wunderbar um uns, aber wir sollen auch als Glaubensgeschwister füreinander da sein. Und die Kirche in unserem Herzen, die soll sich auch eben auf unseren Umgang mit den Glaubensgeschwistern auswirken. Auch die nächste Aufforderung, die betrifft eigentlich unser ganzes Leben. Wenn Petrus schreibt, habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Über den ersten Teil dieser Aufforderung könnte man ja stolpern, wenn Petrus uns auffordert, habt ein gutes Gewissen. Also so, als ob man selber entscheiden könnte, ein gutes Gewissen zu haben. So ist es aber irgendwie gar nicht. Wir entscheiden uns ja auch nicht dafür, ein schlechtes Gewissen zu haben, sondern das schlechte Gewissen, das kommt über uns. Wenn wir etwas getan haben, was nicht in Ordnung ist, dann meldet sich in uns ganz unweigerlich eine Stimme, die uns sagt, hier, was du jetzt gesagt hast, das ist nicht in Ordnung. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das war falsch. Du hast jemand verletzt. Du hast jemand traurig gemacht. Du hast auch deinen himmlischen Vater traurig gemacht mit dem, was du gesagt hast. Wie kann man einfach so ein gutes Gewissen haben? Nun, auch das beginnt mit der Kirche im Herzen. Nur durch Christus, nur durch Sündenvergebung können wir ein gutes Gewissen haben. Auch das ist ein Geschenk, dass wir nicht einfach so selber machen können, ein gutes Gewissen. Aber der Satz bei Petrus, der geht noch weiter. Habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Wir sollen eben auch bemüht sein, unser Leben und unseren Umgang mit den Menschen um uns herum nach dieser Kirche im Herzen auszurichten. Das heißt, wir sollen möglichst wenig Anlass haben, ein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn wir doch ein schlechtes Gewissen haben, wissen wir, wohin wir uns damit wenden können. Aber unser Leben soll auch dieser Kirche im Herzen, die der Heilige Geist errichtet hat, entsprechen. Und so dürfen wir dann mit dem guten Wandel, wie es Petrus nennt, mit einem Leben, was dieser Kirche im Herzen entspricht, nach außen hin wirken. Und das wird tatsächlich nicht unbemerkt bleiben von den Menschen um uns herum. Sie werden merken, dass wir unser Leben nach Gottes Willen ausrichten, dass wir versuchen, nach Gottes Wort zu leben. Aber alles beginnt eben mit dieser Kirche im Herzen, die die eben nicht nur dort drinnen bleiben soll, sondern nach außen hin wirken soll und sichtbar werden soll. Und wenn wir regelmäßig schon Jesus im Herzen die Ehre geben, wird sich das eben unweigerlich nach außen bemerkbar machen, unser Leben verändern. Und so wird es sein, dass der Wille von Jesus uns letztlich immer mehr weit und wichtiger sein wird als unser eigener Wille. Und diese Kirche im Herzen, die wird sich als zweites noch nicht nur auswirken auf unser ganzes Leben, sondern besonders eben auch auf unser Reden. Auch dahingehend hat Petrus einige sehr konkrete Anweisungen für uns. Die erste wäre dieses: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Ja, das kennen wir gut aus unserem eigenen Leben. Das weiß jeder, der Kinder hat oder schon mal mit Kindern zu tun hatte. Das weiß aber auch jeder, der mit Sündern zu tun hat und jeder, der ein Sünder selbst ist. Denn immer, wo zwei Menschen zusammenkommen, kommen auch zwei Sünder zusammen. Und da geschieht es leider immer wieder, dass der eine eine Bemerkung macht, die den anderen kränkt. Und dann folgt wieder eine Bemerkung, die mit gleicher Münze zurückzahlt. Aber gerade dieses mit gleicher Münze zurückzahlen auf ein böses, gehässiges Wort, ebenso mit einem bösen, gehässigen Wort zu antworten, diese scheinbare Grundregel des menschlichen Zusammenlebens möchte Jesus zerbrechen in unserem Leben, dass wir es uns abgewöhnen, auf ein böses Wort mit einem bösen Wort zu antworten. Nein, Petrus hat einen besseren Vorschlag, was wir sagen sollen. Anstatt böser, gemeiner Worte sollen die Menschen um uns herum Segen hören. Segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Eine wichtige Erinnerung. Wir sind dazu berufen, den Segen, das Beste zu ererben, das es nur gibt. Und ja, da wäre wieder diese Kirche im Herzen, die sich eben nicht nur auf das ganze Leben, sondern besonders eben auch auf unser Reden auswirken soll. Wir sollen segnen. Segnen heißt ja einfach Gutes sagen. Dass eben die Leute um uns herum, wenn wir den Mund aufmachen, staunen werden, weil sie nicht das normale gemeine Gerede hören, was sie sonst immer hören, sondern gute Worte, segensreiche Worte. Und dann wäre noch einzugehen auf diesen besonderen Fall des Redens, zu dem Petrus uns mit folgenden sehr bekannten Worten auffordert: Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Ja, diese Fälle gibt es auch im Leben immer wieder, dass da unsere Mitmenschen aufmerksam auf die Christen werden und dann wissen wollen, wie machst du das? Diese Frage, die könnte zum Beispiel jemand einem Christen gestellt werden, der im Krankenhaus liegt und gerade vom Arzt eine niederschmetternde Diagnose gehört hat. Vielleicht, dass eine unheilbare Krankheit vorliegt. Und dann könnte es schon sein, dass die Frage dann kommt, wie machst du das? Wie bist du trotz dieser schrecklichen Diagnose so getrost? Der Bettnachbar, der will dann wissen, was ist los mit dir? Warum bist du nicht am Boden zerstört? Und dann haben wir eine Gelegenheit, Rechenschaft abzulegen von der Hoffnung, die in uns ist. Von der Hoffnung, die Jesus heißt, von der festen Gewissheit, dass eben Jesus sogar den Tod besiegen kann, dass wir auf ein Leben nach dieser Welt hoffen, dass wir hoffen und wissen, dass Jesus stärker ist als alles, was hier uns in diesem Leben bedrängt und bedrückt. Rechenschaft könnte aber auch der Nachbar oder der Schulkamerad von uns fordern, der wissen will, warum tust du dir das an? Warum gehst du jeden Sonntag in die Kirche? Warum versuchst du, nach den Geboten zu leben? Das ist doch viel zu aufwendig, das macht doch heute keiner mehr. Auch da haben wir die Gelegenheit, Rechenschaft abzulegen von der Hoffnung, die in uns ist. Es ist eben nicht nur das Christenleben ein Leben nach den Geboten und ein Ausrichten nach Gottes Willen, sondern vor allem ist es ein Leben in der Hoffnung, in der Gewissheit. Auch in der Gewissheit, dass all die Gebote Gottes ihren guten Sinn haben und Segen drauf liegt, wenn wir uns daran halten. Ja, und dieses Reden von der Hoffnung, die in uns ist, die wird uns umso leichter fallen, je häufiger wir die Kirche in unserem Herzen gebrauchen und nutzen. Je häufiger wir eben dort in unserem Herzen Jesus alle Ehre machen, seinen Namen anrufen, ihn als Gott verehren, umso leichter wird es uns fallen, auch außen hin nach über Jesus zu reden und die Hoffnung, die in uns ist. Denn was da in unserem Herzen ist, das soll nicht da drin bleiben, das muss raus. Und deshalb ist es so wichtig und so herrlich zu hören von der Gewissheit, die uns durch Christus gegeben ist. Und ja, zu wissen von dieser Kirche, die der Heilige Geist in unserem Herzen für Christus aufgerichtet hat, die eben unser Leben und auch unser Reden verändern wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.